Das biblische Gottesbild, das zweite Gebot nach Mose. Wir beten, Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege, denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich, hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Amen. Es war vielleicht 25 Jahre her, dass ich sah einen Film, einen christlich, bewusst christlichen Film von wirklich hoher Qualität, Die Zuflucht über Corrie ten Boom. Wer kennt entweder diesen Film oder dieses Buch? Bitte Hände zeigen. Ah, viel mehr. Ich war gestern in Herford und die haben das nicht so gut gekannt. Das ist sehr schön. Corrie ten Boom war eine holländische Christin. Ich weiß gar nicht, welche Konfession sie gehört. Ich vermute, dass sie Mennoniten war, aber ich bin nicht sicher. Auf jeden Fall, sie gehörte einer Gruppe, die wüsste, dass Israel immer noch erwählt ist. Das haben immer mehr gelernt nach Auschwitz und der Rückkehr nach Israel. Aber das war damals nicht gang und gäbe. Und Holland hat ein besonderes, ich bin auch Jude, ja, ich bin ein Judenchrist. Holland hat eine besondere Beziehung zu den Juden aus mehreren Gründen. Zuerst, ihr größter Denker Spinoza war Jude. Zweitens, ihr größter Gestalt überhaupt, Rembrandt. Nachdem er ein sehr erfolgreicher Gesellschaftsporträtmaler in die 30er Jahre des 17. Jahrhunderts, ist irgendwo ein Durchbruch bei ihm, ein geistlicher Durchbruch, in wen er fing an, in metaphysische und religiöse Dimension, vor allem natürlich christliche Dimension, hineinzustößen. Und das passiert gleichzeitig mit einem Umzug. Er siedelt sich um den Juden um. Warum hat er das eigentlich getan? Ich nehme es an, weil er merkte, ich weiß, dass er merkte, dass in das Leiden Gottes erste auserwählte Volk und das Leiden Jesu eine enge Beziehung gibt. Wie Paulus sagt, er kann seine Erwählung Israel nicht bereuen und diese Erwählung passiert durch das Leiden des Gottesvolks, nicht nur als Strafe, sondern als Angebot und als Hineinnehmen dieses Volk, ohne ihr Wissen, ohne ihr Willen und ohne ihr Verdienst in Jesu Leiden. Now, in Holland hat nicht nur diese besondere Beziehung zu den Juden, es gab wie unter alle Völker Opportunisten, die immer bereit waren, Geld zu machen. Und Hitler hat mit seinen Schergen viel Geld gegeben für denen, die Juden versteckt haben und das rausgekriegt haben. Die versteckt werden in Konzentrationslager und die Leute, die informiert, die werden Geld kriegen. Und ten Booms haben Juden versteckt und das war entdeckt. Und Corrie kommt in eine Konzentrationslager Ravensbrück. Na, Hitler hat die Konzentrationslager als die Hülle dargestellt. Es war eine Höhle, jede Konzentrationslager. Die Menschen sind zusammengewühlt, sie kriegen Essen, die keine richtige Essen ist, der verfault und so weiter. Wenn man sieht die Gesichter dieser Frauen, das kann man nur das Wort enthumanisiert. Ihre menschlichen Züge gehen weg, sie sind brutal geworden, sie schlagen und so weiter, was total unweiblich ist. Corrie war eine weibliche Gestalt. Ich bin in einer Frauenfamilie erzogen und deswegen kenne ich, glaube ich, die Frauen, auch weil ich Dichter bin, die Frauen viel besser als die meisten Männer. Ich habe zwei ältere Schwestern, die lang über mich geherrscht haben. Und ich merkte das Frauenhafte an ihr. Ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis, aber ich erinnere wichtige Dinge. Die meisten wichtigen Dinge, die man erinnert, sind Bilder. Ich kann mich erinnern, dass Corrie ten Boom betete, dass sie eine Serviette, ein Zeichen der Reinheit in diese, was alles unrein war. Und sie hat eins gekriegt, aber wichtiger noch, sie würde entlassen. Das dürfte nicht geben sein, der, wer ein Jude versteckt, wird als Jude behandelt. Und das bedeutet mit der Zeit umgebracht sein. Natürlich, das war kein Zufall, das war Gottes Weg. Als ich diesen Film sah, zwei Geister bewegten sich in meiner Brust und kam dieser Vortrag, mein zweiter Vortrag. Die erste heißt Innere Jesus von Nazareth, König der Juden. Corey hat ein Gottesbild, die sehr tiefchristlich geprägt war. Sie ist geleitet. Sie hat einen persönlichen innerlichen Weg, die Christus sie durch diese Höhle, auch durch die Zeichen der Reinheit und das Freilassen, sie war geleitet von Jesu als der liebende Gott. Sie hat eine sehr tiefe, innige Beziehung zu Jesus. Ich, als ich das sah, die andere Teil mein Geist, der jüdische, und ein Jude hört niemals auf, ein Jude zu sein, hat gefragt, wird so ein Gott, ein Nahgott, ein Gott der Liebe, ein Gott der täglichen Führung, würde das mir was sagen, auch als Judenchrist im Dritten Reich? Und die Antwort ist absolut nein. So ein Gott würde mich nicht im geringsten interessieren in so einer Lage. Was soll mir helfen, wenn 6 Millionen Juden umgebracht und ich überlebe? Wissen Sie, wie viele Juden Selbstmord gemacht haben, die überlebt haben, Konzentrationslager oder diese Zeit? Stefan Zweig, ein populärer Dichter von kein großer Rang, hat Selbstmord. Josef Roth, eine ganz große Dichter. Wer kennt Josef Roth? Hiob, Brodetzky wahrscheinlich, den ganz großen Dichter, Judenchrist dazu. Ob der getauft war, weiß niemand, aber ein Judenchrist war er. Er hat Selbstmord gemacht, in wen er sich zum Tod getrunken hat. Er hat sogar in sein Buch Das Spinnennetz Hitlers Putsch vorausgesehen, 1922, und hat großartige Sache geschrieben. Was würde Sie helfen, wenn Sie kommen aus einer Gemeinde, die sehr stark christlich geprägt ist, und irgend kommt ein Diktator und sagt, alle Christen müssen umgebracht. Hitler würde das sowieso getan, wenn er die Zeit gehabt hätte. Und sie kommen zurück und sie sind allein. Ihre ganze Familie ist umgebracht. Alle die Glaubensbrüder und Schwestern sind da und sie sind allein. Sie haben keine Gemeinschaft, sie haben keinen Sinn. Welches Gottesbild würde mich als Jude helfen? Genau das Gegenteil, aber absolut das Gegenteil. Nicht ein Nahgott, sondern ein ferner Gott. Gott war ferner zu Auschwitz. Das bedeutet nicht, dass er das nicht gesehen hat. Er war ferner. Zweitens, nicht ein Gott der Liebe. Seine Liebe würde mich nicht interessieren, sondern ein Gott der Gerechtigkeit. Er weiß genau, was diese Leute getan hat, und man weiß, sein Gericht wird das am Tage bringen. Nicht aus einem Gefühl von Rache, sondern von Gerechtigkeit. Das ist Torah. Gott ist ein gerechter Gott. Auch ein Gott nicht der persönliche Führung, sondern der heilsgeschichtliche Führung. Denn die Juden haben gewusst über Hesekiel 37 vor allem, aber über andere Texte auch, dass am Ende der Tag wir werden die schlimmsten Leiden erleben in unserer ganzen Geschichte, und dann werden wir zurückkehren nach Israel. Und das ist genau, was passiert ist. So haben vier Rabbiner gesagt, jetzt ist die Zeit, wir werden geopfert. Und aus dieser Opfer ist die Rückkehr nach Israel. Und Gottes Hand kam über mich und führte mich über ein weites Feld. Und er sagte, Ezekiel, was siehst du? Und ich schaute, so weit ich sehen könnte, und sah nur tote Gebeine. Und Gott sagt, sprich, dass Leben geben werden in diese Gebeine. Und ich sprach, und da war Leben, aber kein Geist. Und ich sprach durch Gottes Geist, und Israel stand auch ein reger Herr. Und sie kehren zurück nach Hause, nach Israel. Ein messianischer, vormessianischer Vorgang. Genau 3 Jahre nach dem Ende des sogenannten Dritten Reich, Mai 1945, ist die vormessianische Stadt Israel gegründet. Genau der 10. hat diese, und die 6 Propheten sagen, 10. kehren zurück. Die 10. 600.000 Gründen der vormessianischen Stadt Israel, 6 Millionen sind vergast. Und viele Juden haben gewusst, wir sind die Opfer, aber das ist der Weg zu dem messianischen Reich. Dann kommt die Grundfrage, welches biblische Gottesbild ist richtig? Die von Corrie ten Boom oder die von den Juden? Die Antwort ist, Beide und ohne Abstriche. Gott ist ein naher Gott und ist ein ferner Gott. Fern bedeutet auch, wir entfernen uns von ihm. Er ist ein Gott der Liebe und ist ein Gott der Gerechtigkeit. Er ist ein Gott der Heilsgeschichte und persönliche Führung. Beides, persönlich und Heilsgeschichte. Diese Kenntnisse, dieser Film, hat mich zu einem Gebot geführt, die die meisten Christen nicht kennen. Und es ist das zweitwichtigste Gebot in der Bibel. Wer von euch kommt aus einer Gemeinde, wo das zweite Gebot heißt, du sollst kein Bildnis noch gleich nichts machen? Bitte Hände zeigen. Eine Handvoll. Das ist weder bei Luther noch bei anderen. Und das hat meine theologisch-jüdisch-christliche Gedankenkenntnisse im Gang gebracht. Erstmal, wir können eine Bildnis von Jesus machen. Es geht nicht um Bildnis. Wir wissen, wie Jesus ausschaut. Aber damals hat man, in der Bibel steht gar nichts, wie er ausgeschaut hat. Die Turiner Leintuch ist echt. Ich sage das nur, das ist nicht sehr wichtig, aber es ist echt. Jesus war ein sehr schön ausschauend, er war ungefähr so groß wie ich, aber viel schöner als ich. Jesu, die Turiner Leintuch, hat ein Oxford-Historiker untersucht, vielleicht auch für 25 Jahre. Und er festgestellt, dass eine Darstellung auf ein Tuch kann nur durch einen übergroßen Lichtstrahl. Ich bin kein Techniker. Und wir haben Leute, die hier mich kennen von den Technikerbunden, aber sie werden besser wissen. Es könnte nur durch sowas entstehen, aber er könnte diese Tuch nur bis zum 14. Jahrhundert zurück historisch forschen. Dann gab der Papst und viele evangelikale Christen, die nicht denken können, sagen, ach, wenn der Papst hat das, dann kann es keine Gültigkeit. Es geht nicht um den Papst, es geht um das Tuch. Es könnte von irgendwo jemand anders, es könnte von Saddam Hussein der Tuch im Besitz, das spielt keine Rolle. Die Frage ist, was ist dieses Tuch? Und diese Leute, die die Papst gerufen haben, gesagt, 14. Jahrhundert. Dann entwickelt man eine neue Art, mit Tuch umzugehen, zu analysieren. Und man gab dieses Tuch an Juden in Israel und an Nichtchristen in der Schweiz. Und die haben Folgendes festgestellt, Spuren von Pflänzen, die nur in die Jerusalemer Gegend vorkommen, ein Teil von einer Münze, die aus der Zeit Jesus kommt. Und es war klar, das ist Jesu abgebildet. Aber das spielt keine Rolle letzten Endes, weil Jesus ist Mensch geworden. Und weil er Mensch geworden ist, dürfen wir ihn darstellen. Mir geht es um die andere Frage. Du sollst kein Gleichnis machen. Was ist ein Gleichnis? Ein Gleichnis ist eine gesamtgeistig-geistliche Vorstellung. Nicht fleischlich, sondern geistig-geistliche. Augustin, mit Luther, der tiefste Theologe, die je gelebt haben, hat gesagt, im 5. Jahrhundert nach Jesu, wir brauchen das zweite Gebot nach Mose nicht mehr, denn wir wissen, wie Jesus im Geist war. Denn eine Evangelium hat das genau an Ziel, die mit dem hohen Flug, welche Luther nennt das Evangelium, das Johannesevangelium, dort das bin ich zu Glaube gekommen. Er sagte, wir brauchen es nicht. Die katholische Kirche war klug. Bitte, es gibt auch evangelikale Christen, die sagen, die katholische Kirche kann nur Fehler machen. Das ist alles Unsinn. Ich bin kein Katholik, ich bin sehr lutherisch, aber es gibt sehr kluge Leute, auch in der katholischen Kirche. Die waren klug und sie haben für 1000 Jahre diese Entscheidung Augustin nicht akzeptiert. Und das war sehr klug. Warum? Weil es steht deutlich in der Bibel. Das ist eine sehr kluge Entscheidung. Im 15. Jahrhundert gibt es eine rege theologische Bewegungen. Es führt in zwei Richtungen, die miteinander zusammenhängen. Und beide sind Reinigkeitsübungen, Wege, Reformation und Gegenreformation. Zwei zentrale Bewegungen, die die ganze Feld, die Glaube, beide katholisch wie evangelisch für die Zukunft macht. In dieser Zeit hat man die Rat Augustin dummerweise, auch Luther, dummerweise übernommen. Und man hat dieses zweite Gebot gestrichen am Rand gestellt und für einen Jude das Lächerlichste getan, was man machen könnte. Meinen zweit, das zehnte Gebot in zwei. Du sollst nicht lassen gelassen deine Frau und Esel und alles, was sonst wichtig ist, ja. Und auf die andere Seite, du sollst nicht lassen gelassen dein nächsten Haus. Haben wir Schwaben unter uns? Das ist das schwäbische Gebot. Du sollst nicht lassen gelassen dein nächsten Haus, ja. Das ist die dummste, was man vorstellen kann, außer die letzte Gebot. Aber das letzte Gebot ist faszinierend. Ich würde nur ein Wort dazu sagen. Das letzte Gebot führt zu der Bergpredigt. Es ist eine geistliche Auslegung von du sollst nicht stehlen. Und in der Bergpredigt, Jesus macht eine geistliche Auslegung von Ehebruch und Mord, weil er der Sohn David und David ist Ehebrecher und Mörder. Das zehnte Gebot in dieser Hinsicht ist ungeheuer wichtig. Was war die Auswirkung von dieser Streichung des zweiten Gebots? Teufelsmalerei. Du sollst kein Bildnis noch Gleichnis machen, weder von Gott noch von Satan noch von euren Mitmenschen. Plötzlich fängt an, der Teufel groß gemalt überall. Wer von euch kennt den größten Teufelsmaler aller Zeiten, Hieronymus Bosch, der sicher ein Manichäer war? Wer kennt Hieronymus Bosches Malerei? Teufel gibt überall bei Hieronymus Bosch. Der lauert bei der Geburt Jesu. Wer kennt Grunewald? Einer der größten Maler. Gucken Sie bei der Versuchungsgeschichte. Voll mit Teufel. Was ist passiert? Man hat den Teufel an der Wand gemalt und das bedeutet ihn verharmlost. Sagen wir, in diesem Moment durch die Türe kommt der Teufel. Bei diesem Vortrag ist es zweimal passiert, dass ein junger Mann reingekommen ist. Und sagen wir, der Teufel kommt rein, werden Sie mehr Angst haben, wenn er Hörner, Schwanz und Pferdefuß hat oder wenn er unsichtbar und unberührbar ist? Wer hat mehr Angst für die sichtbare Teufel? Bitte Hände zeigen. Wer hat mehr Angst für die unsichtbare Teufel? Satan. Natürlich. Denn wenn er, wir haben einen relativ jungen Mann da, alle schauen jung aus in meine Ohralter, ja, er würde den Teufel festhalten und ich werde helfen. Wir werden ihn am Boden schlagen, nicht hier, es ist zu weich, aber da draußen ihn töten. Sogar Bonhoeffer hat geglaubt, dass Hitler der Satan war. Aber Satan lebt, das ist eine Erscheinungsform von Satan, Hitler und Goebbels. Die unsichtbare Teufel, der Satan, ist ein gefallener Engel und er hat Macht über uns. Nur einer hat Macht über ihn und das ist Christus selber. Das ist der Anfang der Verharmlosung von der Teufel. Das führt dazu, was die Rationaldenkenden sagen, es gibt keine Teufel. Wissen Sie, der Anfang, der Vater der modernen Lyrik, ich bin auch Lyriker, Baudelaire, hat gesagt, wenn wir der Teufel abschaffen, wir geben ihm Vollmacht. Und das ist passiert. Wenn man glaubt, dass sowas nicht gibt, geben wir unbegrenzte Macht. Baudelaire hat sehr gut verstanden. Now, die Problem mit das biblische Gottesbild fängt an mit der Aufklärung. Die Aufklärung ist im Grunde genommen ein französisch und dann französisch-deutsch Bewegung. Die läuft durch die ganze 18. Jahrhundert. Fängt mit Voltaire an und geht über solche Gestalt wie Montesquieu, Diderot, Rousseau und so weiter und führt zu der französischen Revolution. Die französische Revolution ist die wichtigste Ereignisse in die Geschichte nach der Reformation, außer der Ausbruch des Ersten Weltkriegs, die noch wichtiger war. Die französische Revolution sagte, das Jahr 1 ist nicht Weihnachten, sondern 1789, offiziell in Frankreich, würde das Jahr 1, 1789, das Jahr der Vernunft, das Jahr der französischen Revolution. Die französische Revolution hat viel Positives in politisch, sozial, wirtschaftlicher Bereich gebracht. Es war aber ein direkter Angriff gegen Glaube, vor allem gegen die katholische Glaube, aber auch gegen alle Gläubige. Die moderne deutsche Theologie hat nicht mit Bultmann angefangen, die fing im 18. Jahrhundert an. die Studien der Theologie an deutschen Universitäten. Es fängt mit solchen wie Lessing an, aber deutsche Theologie wird man nie direkt zu der Bibel. Man geht mit Vorverständnis der Vernunft zu hinterfragen, was der Vernunft sagt über die Bibel. Now, Luther hat die katholische Theologie kritisiert, wegen der Betonung auf Aristoteles und die Scholastiker, die auch Vorverständnis. Die Vorverständnis heute in der Universitätsausbildung in Deutschland ist viel schlimmer, als je im Katholizismus gegeben hat. Ich darf nie so einen biblischen Text gehen. Ich muss hören, was der Professor meint, der Vernunft und was er weiß von seinem Pseudowissenschaft, und das ist ein Thema, wo ich ein Spezialist, ich habe promoviert, man würde sagen, habilitiert über die Grenze der Wissenschaft in historischer Forschung. Ich kann euch hier nur ein Beispiel geben, aber ich könnte den ganzen Abend darüber reden. Ich habe einen Professor gehabt, der hat gesagt, ein bestimmter Text könnte nicht von Paulus kommen. Dieser Professor war einer der Besten. Er sagt, es könnte nicht von Paulus kommen, weil der Wortschatz unpaulinisch, der Satzbau und Grammatik unpaulinisch. Er war ein berühmter Rhetoriker in dieser Zeit. Ich habe gleich meine Hand in die Luft gehoben. Er hat mich gut, alle meine Professoren haben mich gut gekannt. Er hat gesagt, Dr. Jaffin, was sagen Sie dazu? Ich habe gesagt, Herr Professor, ich bin ein Lyriker. Das ist nicht Heiliger Geist, das ist die Muse. Das Heilige Geist ist viel unbegrenzter. Was Sie sagen, bedeutet, dass Jaffins beste Gedichte kann nicht von mir kommen. Bis heute. In mein beste Gedichte, meine Frau und ich arbeiten gerade auf mein nächstes Buch, die bald erscheinen wird. Mein beste Gedichte haben Worte, die nirgendwo in meinen Lyrik zu finden. Ich habe bestimmt 10.000 Gedichte in mein Leben geschrieben. Worte, die einmalig sind. Und das führt zu einem anderen Satzbau und Grammatik. Ich habe gesagt, ich weige das als wissenschaftlich zu betrachten, was Sie sagen, weil ich muss dann abschrecken meine eigene Lyrik. Weil dieser Mann hat so eine Jaffe nie gehabt in seiner Klasse. Für 2 Minuten war Stille. Und dann hat er gesagt, Herr Dr. Jaffin, wenn Sie recht haben, können wir aufhören, neutestamentliche Theologie in dieser Art zu treiben. Und ich als guter Jude habe ich das letzte Wort gehabt. Jawohl, Herr Professor, und das war die Ende des Gesprächs. Das ist nur ein Beispiel. Was passiert hier ist, dass der Mensch zum Maßstab über Gott gestellt wird. In die französische Revolution sehr klar, die Jahre 1 ist nicht die Geburt Jesus, sondern die Geburt der menschlichen Vernunft, wie Sie das verstehen. Das führt dann weiterhin zu den Romantikern. Ich habe nichts gegen große romantische Künstler. Mendelssohn Bartholdy ist einer der größten geistlichen Komponisten, die wir haben. Ein Judenchrist wie ich. Und Mendelssohn Bartholdy ist ein Romantiker, aber ein tiefer Glaube. Eichendorff in sein bester Lyrik ist für mich Goethe überlegen. Er ist viel tiefer und inniger für meinen Geschmack. Er ist ein katholischer Pietist. Dann haben wir Caspar David Friedrich, einer der allergrößten Maler. Und Caspar David Friedrich ist ein sehr bewusster lutherischer Theologe. Ich habe ein Buch über Caspar David Friedrich veröffentlicht, über die geheimnisvolle Gegenwart Gottes. Aber die Romantik, Schleiermacher, sagt, es geht nicht um meinen Verstand, sondern um mein Gefühl. Wir haben das heute. Ich spüre, der Heilige Geist ist da. Was für ein Schmarrn. Heiliger Geist ist nicht, was man spürt. Ich spüre große Dinge, wenn ich einen Heiden-Schreikquartett höre, aber das ist nicht Heiliger Geist, das ist nur große Musik. Oder wenn ich die Weihnachtsoratorio von Bach höre, spüre ich. Aber das bedeutet nicht, dass das Heilige Geist ist. Das ist was ganz anderes. Und diese Art, der Mensch als Maßstab aller Dinge, führt zu ein national, ein nationalistischer, ein sozial, ein sozialistischer, ein Frauen, ein Frieden, zu jeder möglichen Theologie. Weil der Mensch herrscht über Gottes Wort. Wer biblisch denkt, weiß, wir sind nicht da, Gottes Wort zu hinterfragen, sondern Gottes Wort ist da, uns zu hinterfragen. Und wer biblisch denkt, weiß, dass es hat seit dem 18. Jahrhundert 2 evangelische Kirche gegeben. Das hat ein sehr guter Historiker, ich vergesse seinen Namen, er hat über Bismarck, der weiße Reformator, geschrieben. Er sagte, die evangelische Kirche im 19. Jahrhundert war entzwei. Die Kirche des Wort und die Kirche der Zeitgeist. Und das gilt auch heute. Was ist die Ursache dieses Problems? Das zweite Gebot nach Mose, du sollst kein Gleichnis von Gott machen. Dass wir verfügen über Gott und nicht Gott über uns. Und dass wir eine vollständige geistliche Verständnis von Gott machen in unser eigenes Wunschbild. Ob das Friedensbewegung, ob das Frauentheologie, ob das nationalistische Theologie, wie sie sogenannte deutsche Christen, die reine Heiden war, oder was man haben will. Jetzt, wie kann der kleine Landfahrer Jaffing wahrscheinlich die zwei größten Theologen, die je gelebt haben, widerlegen in Bezug zu dem zweiten Gebot? Ich widerlege ihn mit Paulus, der weit mehr gewichtig ist als Luther und Augustin, weil das ist Gottes Wort. Wir sehen jetzt durch ein Spiegel in ein dunkles Wort, sagt uns Paulus nach Kreuz, nach Auferstehung und Heiliger Geist, ein dunkles Wort, das ist das Wort, welches Fleisch geworden ist in Christus. Aber dann von Angesicht zu Angesicht, das bedeutet im letzten Gericht, ich werde ihn erkennen, wie er ist, und ich werde mich selber erkennen. Das bedeutet, wir verdunkeln das biblische Verständnis von Gott, auch das Johannes-Evangelium, durch unsere eigene Sünde. Jede Beziehung in die Welt, aber jede Beziehung ist ein Dialog, eine Ich-Du-Beziehung. Das ist Psychotherapie, das ist Porträtmalerei, das ist Geschichtsschreiben, das ist alles. Wenn ich die Bibel lese, ich bin ein sündiger Mensch und ich begegne der Heilige Gott und ich verdunkel dieser Heilige Gott mit meinem eigenen Wunschdenken. Das tun wir alle. Haben Sie das bis jetzt mitverfolgt? Jetzt kommt die Wende. Na, hören Sie genau zu. Wenn das so ist, dass das ein Dialog ist und ich verdunkle das biblische Bild durch meine eigene Sündhaftigkeit, wie können wir überhaupt über Jesus reden? Ich werde euch das biblische zweite Gebot darstellen, in wem diese Auffassung von Gott unantastbar ist. Das bedeutet, viel zu hoch und viel zu tief für jeden Theologen, dass er überhaupt nicht hier auf Erde, die wichtigste Text in der ganzen Bibel, wissen Sie, was das ist? So viel höher die Himmel ist als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken und Wege als eure Gedanken und Wege. Das ist mit Abstand die wichtigste Text in der ganzen Bibel, weil geht durch die ganze Bibel, durch und durch. Durch die Menschen in der Bibel, durch die Erkenntnis von Kreuz, Auferstehung, die sprengt unser Verständnis. Ich werde euch die zentrale Aussagen in der Bibel über Christus, der Gott Israel, machen in so einer Art und Weise, dass kein Theologe jemals über den verfügen kann. Nennen wir erst die Schöpfung. Die Schöpfung ist so groß, dass niemand weiß, ob es ein Ende hat. Und wenn es ein Ende hat, was Ende bedeutet. Die große Physiker, Einstein, Planck, Heisenberg, war tief fromme Menschen in Bezug zu der Schöpfung Gottes. Einstein war Jude. Er sagte, dass Wissenschaft ohne Gott sinnlos ist. Ein Zitat von Einstein. Heisenberg lässt sich beerdigen, so ein Text, die Engel werden mich tragen. Wissen Sie das? Planck auch. Wir sind alle, weil die wissen, wir haben mit etwas zu hoch, dass wir das begreifen können. Wissen Sie, wir sehen Sterne. Die Lichtgeschwindigkeit, die Millionen Lichtjahre weg sind. Wissen Sie, was Lichtgeschwindigkeit ist in einem Tag? Es ist unbegreiflich. Millionen Lichtjahre, wir können das überhaupt nicht begreifen. Und dann so fein. Es gab einen Tourist in Israel und er hat sein Vergrößerungsglas ist gefallen aus seiner Tasche und er holt es ab in die Wüste in Judäa. Und er sieht, das ganze Wüste ist voll mit Blumen. Blumen, die kein Mensch sehen kann. Mikroskopisch kleine Blumen. Gott sagt, Gott hat seine eigene Ästhetik. Er heißt poetisch, Poetas auf Griechisch, der Poet, der Dichter. Er mag schöne Blumen anschauen. Jeder Dichter mag das und Gott mag das in besonderer Weise. Kein Mensch sieht diese. Wissen Sie, die erste Wunder, welche die Zauberer in Ägypten nicht nachahmen könnte bei den Plagen, die könnten die große Wunde nachahmen. Die Steckmücke könnten sie nicht nachahmen. In die kleinste und feinste. Das bändet diese Aussage. Und Gott ist so vielschichtig, der Schöpfergott. Sie merken alle von meiner Aussprache, dass ich schwäbischer Pfarrer bin, oder? Haben wir Schwaben unter uns? Sie werden das gleich merken, ja. Wir Schwaben sind ein sehr systematisch denkendes Volk. Und wir haben einen schwäbischen Wissenschaftler im 18. Jahrhundert, der stieg auf einen Apfelbaum. Ich werde niemals das empfehlen. Meine Gemeinde, 3 sind runtergefallen. Eines tot, 2 sind schwer verletzt. Aber dieser Mann hat überlebt. Er hat ein Ziel. Sind alle Äpfel auf diesem Baum gleich oder anders? Jeder war anders. Jeder Apfel auf die Welt ist anders. Gott klont nichts. Ich habe mit eineiigen Zwillingen zu tun gehabt, weil das ist ein Thema, was mich interessiert. Die widerlegt Sigmund Freud ganz und gar. Ich rede mit einem Theologen. Er hat mir gesagt, er ist Zwillings. Er hat einen Zwillingbruder. Der Zwillingbruder in ihm, zu 60. Geburtstag haben sie die gleiche Anzug gekauft. Und die sind mehrere Dutzende Kilometer weg voneinander, unabhängig. Die sind beide in die gleiche Frau verliebt. Das finde ich sehr gut. Ja? Haben wir einen Zwillingsbruder oder Schwester hier? Ja, Sie wissen, wie das ist. Ja? Ich habe den gefragt, kennen Sie alle die Gedanken und Gefühle von den anderen? Und der sagte vielleicht 2/3. Das wird wahrscheinlich zustimmen, aber nicht alle. Der Ältere starb. Er lebt. Die sind nicht gleich. Ich kann euch sagen, ich habe einen Dackel namens Wastel. Wastel war so ungewöhnlich, es hat nie einen Dackel, der überhaupt annähernd ähnlich dieser Dackel sein könnte. Er könnte riechen, ob jemand ein Christ ist. Das ist eine unwahrscheinliche Gabe. Und wenn er roch, dass jemand ein gläubiger Christ, hat er gebissen. Warum? Weil er hat gewusst, Christen sind da zu vergeben. Er hat das innerlich gespürt. Ja. Man hat gesagt, je tiefer der Glaube, desto tiefer sein Gebiss, je fester der Glaube, desto fester sein Gebiss. Er hat mich 3-mal gebissen, als Beweis die Tiefe meiner Glaube. Sogar Chris Vespa hat er mich gebissen. Das war ein einmaliger Hund. Damit Sie können keine Ahnung haben, was der, als er im Tierpark kam, in der Braunbär sah. Er hat genau ihn nachgeahmt. Der Braunbär sah so wie das und mein Dackel hat es auch gemacht. Als er der Löwe sah, sei er nicht der Löwe, sondern der Knochen, der 2-mal so groß war wie mein Dackel. Der Dackel ist vorgegrungen, hat den Löwe angebellt, dass er das ihm geben soll. Das ist für keinen Katz gemeint, sondern für einen Dackel. Der Löwe hat ihn angeguckt, dieser Dackel. Der viel Feinde, viel Ehre. Wo kommt dieser Spruch? Das ist ein Dackelspruch. Ja? Gott klont nicht. Die Schöpfer Gott kann man nicht vom Himmel herunterholen. Weil die Schöpfung viel zu groß, viel zu fein, viel zu vielschichtig. Gott klont nicht. Zweitens, die Gerechtigkeit Gottes. Es gibt 613 Gebote und Verbote im Torah. Die 5 Bücher Mose, nur Gebote in die 5 Bücher Mose. Wer weiß, was die erste und grundlegende von 613 Gebote und Verbote ist, ohne von Jaffin das gelernt zu haben? Das wissen die allerwenigsten. Das heißt, mehret euch. Sicher, die Schöpfung, mehret euch. Ich habe das gut gelernt durch die Oberkirchenrat, die mein Geldgeber ist. Erste Woche im Amt kriege ich einen Brief von der evangelischen Oberkirchenrat in Stuttgart. Herr Pfarrer Dr. Jaffin, Ihr Gehalt wird gekürzt um 200 D-Mark, weil Mannsheim unter 2500 Seele geworden ist. So, was habe ich getan? Ich habe gekämpft mit praktischer Theologie. Ich habe gefragt bei jeder Trau und jedem Taufgespräch, was ist der erste und grundlegende Gebot? Niemand hat gewusst, mehret euch, das ist, was Gott von euch haben will. Ja? Und die Gemeinde ging fröhlich an die Arbeit. Muss ich sagen, ungefähr 9 Jahre später kriege ich einen Brief, Herr Pfarrer Dr. Jaffin, Ihr Gehalt wird erhöht über 300 D-Mark, weil Mannsheim über 2600, das war eine gehorsame Gemeinde, nicht wahr? Now, diese grundlegende Gebote sagen 2 Propheten, alle Propheten sagen, das ist Lippenbekenntnis, alle die großen Propheten. 2 sagen, Jeremia und Ezekiel, eine wird kommen, das in eure Wesen, in eure Herzen. Herzen hat auch mit Verstand, nicht nur mit Gefühl zu tun. Und Jesus kommt und legt diese Gebote aus. In Bezug zu Ehebruch und Mord, weil er der Sohn David ist. Aber der Bergpredigt ist ein Satz. Alles sonst sind Nebensätze. Ihr müsst vollkommen wie Gott sein. Das Gesetz Mose gilt als die Wegweisung zum Leben und ewige Leben und die Weisheit Gottes. Gott verlangt Vollkommenheit. Das gibt nie im Alten Testament. Das Alte Testament ist überhaupt nicht hart im Vergleich mit dem Neuen Testament. Das Neue Testament ist viel, viel härter als das Alte. Gott verlangt Vollkommenheit. Er kommt als Mensch unter uns. Die härteste Bußpredigt, die überhaupt gibt. Petrus sagt, weg, weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Die Anwesenheit Gottes in menschlicher Form entblößt die Schmutz in unser eigenes Wesen. Das ist der härteste Bußpredigt. Jesus verlangt Vollkommenheit. Ein Prophet kann nur verlangen, was er selbst erfüllen kann. Das bedeutet, das ist Jesu eigener Auftrag. Deswegen sagt er am Kreuz, es ist vollbracht. Der Auftrag des Vaters nach Vollkommenheit ist in ihn für uns erfüllt werden. Gibt ein Theolog, der vollkommen ist, der weiß, was Vollkommenheit überhaupt ist, der mit diesem Thema überhaupt umgehen kann? Nein, weil wir sind alle sündige Menschen. Hier ist ein Gott, der viel zu hoch und viel zu tief ist in seiner Gerechtigkeit, für uns ihn überhaupt zu verstehen. Dazu verlangt er konsequente Feindesliebe, das kann kein Mensch, Jesus tut das, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein Leben ohne Hass und Begier, das gibt nicht. Die Gerechtigkeit Gottes ist der Bergpredigt. Und der Bergpredigt ist menschlich unantastbar, weil es viel zu hoch und viel zu tief für uns. Kein Theolog kann mit dieser Bergpredigt umgehen. Die gehen alle falsch um, weil sie Judentum nicht in die Tiefe verstehen. Aber richtig bedeutet nur ein Satz, ihr müsst vollkommen wie Gott sein. Kein Theolog kann anfangen, das auszulegen, das hinterzufragen. Vollkommenheit ist Vollkommenheit und kein Mensch kann vollkommen sein. Christus ist das. Drittens, Gott ist ein Gott der Geschichte, der Heilsgeschichte, das ist sein Wesen. Heilsgeschichte, alle die Predigen in die Bibel sind heilsgeschichtliche Predigen. Petrus zu Pfingsten, Stephanus bei seinem Märtyrtum, Salomo bei der Einweihung der Tempel, Hesekiel 20, alle sind heils, das ist das Wesen Gottes. Die Christen geben eine sehr oberflächliche Definition von Gott. Gottes Liebe, selbstverständlich ist er Liebe, das steht in der Bibel, aber er ist auch heilig, er ist auch korrekt, er ist auch weise und, und. Und wir machen ihn zu nur Liebe und dann zu einer Hollywood-Liebe. Und das ist eine total Verfälschung von Gott. Wo ist die Heiligkeit Gottes? Sogar Menschen, die die tiefste Ehrfurcht für Gott haben, wie Heinrich Schütz und Johann Sebastian Bach, in ihrer Passion, Jesus wird als Mensch. Er singt, ein Mensch singt dieser Teil. Aber ein Judenchrist wie Mendelssohn Bartholdy werde das nie tun, weil die Juden wissen noch mehr über die Heiligkeit Gottes. In der Bekehrung von Paulus, wer kennt das? Mendelssohn Bartholdy, sein Paulus. In der Bekehrung von Paulus, Gott redet nicht als Mensch, er redet mit zwei Frauenstimme in die höchste Lage, dass man weiß, das kommt von außerhalb uns. Die Verständnis der Heiligkeit Gottes. Und das fehlt. Ich frage nicht über Luther und Schutzenbach, die wissen über die Heiligkeit Gottes, aber die Juden wissen noch besser. Ein Jude wird nie den Namen Gott in dieser Art, Yahweh, über seinen Lippen bringen. Es ist zu heilig. Warum ist es, dass Mose ein Stotterer ist? Weil Mose der Inbegriff der Prophet ist, der zentrale Prophet in der Bibel. Und wer mit Gottes Wort empfängt, kann das nicht richtig wahrnehmen, weil das zu hoch und zu tief, so viel höher der Himmel ist als der Erde. Ein Sinn der Heiligkeit, und das ist verloren gegangen. Das ist ein Grund, warum die Juden Jesus abgelehnt haben. Die Grund dafür war richtig, aber die Antwort war falsch. Jesus ist Gott. Aber die Juden haben gewusst, wenn Gott als Mensch angebetet wird, mit der Zeit wird er allzu menschlich betrachtet. Und sie haben recht. Das endet nicht an die Göttlichkeit Jesus. Verstehen Sie mich richtig? Die Vorstellung von Jesus heute im Allgemeinen, Jesus war ein guter und lieber Gott und er vergibt uns, das ist Unsinn. Er ist ein heiliger Gott, er ist ein gerechter Gott. Und dazu ist er barmherzig und liebevoll. Die Heiligkeit Gottes ist fast ganz verloren geworden. Und die Juden haben recht, dass wenn ein Mensch angebetet wird, dass seine Heiligkeit verloren gegangen ist. Sie haben Unrecht in wen sie Jesus ablehnt. Haben Sie das nachgefolgt? Gehen Sie nicht nach Hause und sagen, ja, ich bin ein Jude und kein Christ. Ich bin absolut jesuanisch. Ich sage, das ganze Alte Testament hat nur mit Jesus zu tun. Es geht um ein Problem der christlichen Kirche und ihrer Entwicklung. Das ist was ganz anderes. Ich musste zu Reformationstag abends zu einer vollen Kirche in eine erweckte Gemeinde, hat mir der Pfarrer, weil er kennt mich, ist zum Thema, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Das ist für einen Jude die allerschwerste Aussage, was wir von dieser Kirche erlebt haben. Aber das sage ich nicht, wie ich das getan habe. Wir gehen zur Geschichte. Was ist diese Geschichte Israel? Eine Leidensgeschichte. Kein Volk hat so gelitten für ihre Gott, sagt Abelard im 12. Jahrhundert, als das jüdische Volk. Das ist vor die Kreuzzüge, oder es ist vor die Pest und die spätere Kreuzzüge, wo man hier im Rheinland die Juden bei der Pest ins Wasser geworfen hat, weil sie haben gesagt, sie sind die Ursache von dieser Pest. Und natürlich, die Pest würde immer schlimmer sein, wenn das Wasser verseucht wird. Die Tatsache ist, dass die Geschichte Israel ist eine Leidensgeschichte. Sogar Reich Ranitzky, der kein gläubiger Jude ist, hat in ein Buch geschrieben über die Juden als Ruhestörende, hat er geschrieben, ein jüdischer Dichter kann nie wegkommen von der Tatsache, dass er Jude ist. Ich bin auch ein jüdischer Dichter und ich komme sicherlich nicht davon weg und ich will nicht davon wegkommen. Heine wollte weg, Karl Marx wollte weg. Das bedeutet nicht, ihr Glaube, ihr Jude sein. Wir sind stigmatisiert. Ein Jude, da war ein Programm im Bayerischen Rundfunk, was ist ein Judentum? Und man hat fromme Juden, liberale Juden, ich weiß nicht, ob dein Judenchrist, ich glaube schon, man hatte atheistische Juden, eine Dinge war gemeinsam, wir leiden. Das ist Jude sein. Wir wissen, was es jetzt, die ganze islamische Welt will uns umbringen. Nicht anders als Hitler. Wer will diese Geschichte haben? Ist das eine Geschichte, die ein Theolog wahrnehmen kann? Nein. Wenn er Jude ist, kann er das spüren. Aber theologisch, wie soll man das deuten? Wer will hier leiden? Wer betet von euch, ich brauche einen guten Krebs oder einen guten Autounfall? Niemand betet. Es gibt Ausnahmen. Es gab einen Jude namens Moshe, 16 Jahre alt, aus Polen. Das ist die große, meine Vorväter, Mutterlichseite, kommen aus Polen. Das ist die große Leidensgemeinde. Alle die Hauptvergassungslager waren in Polen. Moshe geht mit seinen Eltern nach Belgien. Belgien, die haben besser als in Holland, weil die SS hat nur indirekte Griffe auf die Juden, nicht direkte. Er hat das Film Jüdisch gesehen und dann war er absolut überzeugt, wir werden alle umgebracht. Und was hat er gebetet? Herr, ich will mit meinem Volk leiden. Und Gott hat ihn gehört und er ist nach Auschwitz verschleppt und seine Eltern haben überlebt. Das ist ein sehr, 16 Jahre alt. Leidensgeschichte ist eine Geschichte, die Menschen und Völker nicht haben will. Aber es ist ein Grundgeheimnis, Judentum wie Christentum. Unter die größten Leiden kommt die tiefste Glaube. Das ist persönlich und das ist historisch. Wann war die größte, ich bin Historiker, ich werde längst Professor für neuere Geschichte. Wann war die größte Glaubenszeit in Deutschland? 1945, 46, 47, als alles in Schutt und Asche war. Die Kirche war voll und da war bußtuende Menschen. Und der Heil Hitler war zu Ende. Das war die große Glaubenszeit. Aber wer will wünschen, nochmal 1945, 46, alles in Ruinen. Aber geistlich reich. Niemand will das haben, aber es war gut. Weil was wir für gut halten, ist entgegengesetzt, was Gott für gut hält. Unser Gott ist nicht ein Gott, der große Macht und so wie der Islam, diese Götze. Unser Gott erhöht sich am Kreuz in Schwachheit. Es ist entgegengesetzt zu alles, was Menschen in einen Gott haben will. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Viertens, Gottes Liebe. Ja, diese Versüßlichung und Hollywood-Vorstellung von Liebe. Es gibt im Alten Testament zwei Bücher über Gottes Liebe. Wer weiß, wer sie sind? Wer weiß? Das ist jüdisch wie griechische Erziehung, hin und her, Dialog. Wer weiß, welche die zwei Bürger. Machen Sie keine Angst, einen Fehler zu machen. Ich habe immer Fehler gemacht, deswegen habe ich gelernt. Man lernt das. Wer sind die zwei Bücher?
Hä?
Der Hohelied, ja, das ist sehr sinnlich, das ist sehr sinnlich und auch sinnlich gemeint, aber auch im übertragenen Sinn theologisch. Die Rabbiner betonen immer das Theologische, nicht das Sinnliche, aber es ist zutiefst sinnlich. Und was ist die andere? Der härteste Buch der ganzen Bibel, Hosea. Hosea. Hosea, Gottes Liebe ist ein eifernde, verlangende Liebe. Du sollst keinen Gott neben mir haben. Hosea musste eine Hure heiraten. Eine Pietistin in meiner Gemeinde, wenn sie das sagt, hörte, sie sagt, ich mag diesen Prophet nicht und ging nach Hause. Gott ist ganz anders als wir. So viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind seine Gedanken in Wege als unsere Gedanken. Er muss deine Hure heiraten, Gott hat es gesagt, weil Israel Hurerei mit Baal macht. Und das ist, was Deutschland tut, mit Sex. Sex ist Baal. Das ist die Glaube in Deutschland. Deutschland ist mit Baal verheiratet, mit Hurerei. Die Frauen sind nicht mehr da zu sehen, Leib, Geist und Seele, sondern nur als Leib. Und sogar die Männer auch. Das ist Hurerei. Vielleicht wird Gott jemand hier rufen, einen Hore zu heiraten. Und der erste Sohn, wie heißt der erste Sohn? Nicht mein Volk. Und der Tochter, nicht geliebt. Das ist ein heiliger Gott, ein harter Gott. Seine Liebe ist verlangende Liebe. Aber seine Liebe macht nicht blind wie unsere Liebe. Wissen Sie, ich habe eine sehr gute Ehe mit einer sehr guten Frau, dass sie mich ertragen hat, mit einem Vulkan verheiratet, so lang, 45 Jahre. Wenn ich meine Brille wegnehme, ich weiß wirklich nicht, bin ich in der Tierpark oder bin ich hier in Langensteinpark. Jetzt muss ich die Brille an, das sind keine hüpfende oder was schwingende oder was, ja? Gottes Liebe macht sehend. Wissen Sie, das Wort sehend ist zentral in der Bibel. Es gibt drei Arten von Sehen. Wenn Sie in einen Saal kommen, das interessiert mich als Theologe, aber auch als Dichter, und das hängt zusammen. Meine Auge sieht viele Dinge, die ich nicht wahrnehme im Verstand. Das ist die niedrigste Art von Sehen. Die Auge sieht, aber wird nicht bewusst. Der zweite ist konzentriere, den kenne ich. Der kommt in mein Bild, ich merke seine Krawatte, ich merke ihn, ich merke sein Lächeln. Er kommt bewusst und es geht bis ins Hirn und das wird gespeichert. Und das wird in Träume kommen, in die Unterbewusstsein, es wird in andere Zusammenhänge, total außer die Art, wie wir ihn jetzt sehen. Freud hat richtig verstanden, dass Träume zwei Aspekten, die äußerliche und die innerliche, hat total Unrecht, denn wenn alles sexuell für ihn war, war Freud war sexuell krank, wie unsere Zeit auch. Die dritte Art von Sehen, wissen Sie die Ohrdeutung der Prophet? Wir wollen zu Samuel der Seher gehen. Das dritte Art von Sehen ist Sehen jenseits des Sichtbaren, des Bewussten in das Wort Gottes. Und das hat auch mit Heiliger Geist zu tun. Dann ist man sehend. Tiefgläubige Christen mit weniger Bildung haben eine tiefere Schau als Kant und Hegel über Wirklichkeit, weil sie eine Schau von Gottes Wort haben, die höher ist als alle menschliche Vernunft. Sehe. Gottes Sehend durchdringt alles. Sein Liebe ist total hingebend, aber gleichzeitig mit Abstand. Bei jedem Traugespräch, wissen Sie, ich habe ein Problem mit Deutsch, bei meinem ersten Traugespräch habe ich gesagt, Montag werden wir das Trauergespräch haben. Das war kein guter Anfang. Ja? Und ich zeigte denen, warum sie unter den Kreuz getraut. Weil in dem Kreuz Jesu ist die Liebe offenbart. Total Hingebe und total Vergebungsbereitschaft. Unbegrenzt. Da ist die Liebe offenbart. Das ist eine Liebe, die kein Mensch im Griff haben kann. Die Weisheit. So viel höher die Himmel ist als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken in Wege als eure Gedanken in Wege. Wissen Sie, mein Professor hat mir gesagt, ich zitiere ihn, David, du bist die beste Student, die ich je gehabt habe, weil du die Originalste bist. Ich habe meinem Professor geantwortet, war ein alter Mann, ich höre auf mit Geschichte. Ich habe sehr geschätzt, was ich von Ihnen gelernt habe, aber ich höre auf, weil die wesentliche Frage des Lebens kann nicht wissenschaftlich geantwortet. Keine Wissenschaft kann die Schöpfung hinterfragen, kann Liebe schaffen und erklären, kann Identität feststellen und gibt einen Sinn in Leiden und Tod. Das würde jeder Philosoph zugeben. Und dies sind die zentrale Frage des Lebens. Woher komme ich, wer bin ich, wohin gehe ich? Caspar David Friedrich und Gauguin, zwei zentrale Maler mit dem gleichen Thema. Kennen Sie die von Caspar David Friedrich? Die verschiedenen Lebensphasen? Das ist in meinem Buch, das ist ein wunderbares Bild. Oder von Gauguin, der kein guter Christ war, aber ein tiefer Maler. Das ist sein Hauptwerk. Woher kommen wir, wer sind wir, wohin gehen wir? Das hängt in Boston, das ist eine der größten Kunstwerke überhaupt. Menschliche Weisheit kann nicht die wesentlichste Frage antworten. Die Frage, die uns alle angehen. Woher komme ich? Woher kommt die Liebe? Wo ist meine Identität zu finden? Ich habe einen ganzen Vortrag über diese Themen. Was für Sinn hat Leiden und Tod? Es gibt eine berühmte Geschichte, von der ich meine, der größte Komponist der 20. Jahrhundert, Dmitri Schostakowitsch, der unter großem Leiden gehabt war, weil er unter totalitären Systemen viel drittrangige Musik, aber ein ganz großer Komponist war. Schostakowitsch war ein Atheist. Und am Ende seines Lebens, als er wusste, dass der Tod ihn bezeichnet hat, traf er Solzhenitsyn, der ein tiefgläubiger Christ war. Und er war total in Traurigkeit. Weil er hat keine Antwort auf den Tod und er wusste, er muss sterben, weil er ein Atheist war. Wo Solzhenitsyn überhaupt keine Angst für den Tod gehabt hat. Wie öfters habe ich erlebt als Seelsorger Menschen, die sehr leidend sind in dem Sterben. Wenn ich meine Glaube nicht hätte, ich könnte das nicht ertragen haben. Kein Philosoph kann eine Antwort auf dieses geben. Pascal, ein katholischer Pietist, sowas gibt, ein Jansenist, er hat im Tod die Worte gesagt, nicht der Gott der Philosophen, er war ein berühmter Philosoph und der größte Mathematiker seiner Zeit, nicht der Gott der Philosophen, sondern der Gott Abraham, Isaac, Jakob in Jesus. Ich habe hier gezeigt, nach dem zweiten Gebot, welches die zweitwichtigste Gebot ist, war sie Schutz der erste Gebot, du sollst keinen Gott neben mir haben. Wer ist unser schlimmster Götze? Uns selbst. Ich schaffe Gott nach meinem eigenen Wunschbild. Jesus sagt, wir müssen mit ihm sterben, um mit ihm zu leben. Das geht zurück zum Alten Testament. Wer Gott sieht, muss sterben. So ist es im Neuen Testament auch. Schöpfung, Gerechtigkeit, Geschichte, Liebe und Leiden, Weisheit, das alles ist total jenseits menschliche Vernunft und menschliche Gefühl. Die Grundlage, die evangelische Glaube, ist außerhalb von uns. Rosemary, wie heißt das auf Latein? Wie hat sie gesagt? Mein Hörgerät habe ich nicht da. Extranos, außerhalb von uns. Alles, was wichtig ist, kommt außerhalb von uns. So viel höher der Himmel ist als die Erde. Und ich habe hier euch dargestellt, warum wir das zweite Gebot nach Mose im Sinne, du sollst kein Gleichnis machen. Weder von Gott, noch von Satan, noch von euren Mitmenschen, warum wir das dringend brauchen. Ein Fußnote. Du sollst kein gesamte Verständnis eure Mitmenschen machen. Max Frisch, für meinen Geschmack die einzige deutschsprachige Dichterin, ich kenne mich in Dichtung gut aus, die einzige, der ich meine, den Nobelpreis für Literatur verdient hat, weil er weit überlegen ist über Günter Grass und Böhl. Er hat in sein Tagesbuch in die spät-40er Jahre Folgendes gesagt. Situationalismus ist ein Verstoß gegen das zweite Gebot nach Mose, in dem Sinn, du sollst keine vollständige Vorstellung von euren Mitmenschen machen. Unter Sigmund Freud, Jung und Adler, vor allem Freud, man hat eine Gewalt über sich, die total ist. Die Träume werden analysiert, Die Sprachfehler werden analysiert und der Mensch hat keine Freiheit mehr. Und was passiert ist, ist, dass Leute unter Psychoanalysmus fangen an, psychoanalytische Träume durch Suggestion zu haben. Fritsch ist ein kluger Mann. Er sagt, das ist gegen Gottes Gebot, auch wenn er selbst kein gläubiger Mann ist. Ich sage euch nur eines über Psychoanalysmus. 150. Geburtstag von Sigmund Freud war in der New York Times, und das war genau meine Zeit, höhere Mittelklasse Juden. Freud war unser Götze, nicht meins. Und wissen Sie, was stand in dieser Artikel? Freud hat uns viel Kenntnisse gebracht. Er hat nie einen Mensch geheilt. Er hat recht. Er hat viel kaputt gemacht, aber nie einen Mensch geheilt. Das ist nur als kleine Fußnote. Ich halte das Verständnis des zweiten Gebots als unerlässlich. Und wer die 10 Gebote lernt, mit dieser dummen Entzweiung der letzte Gebot in zwei, die absolut sinnlos ist, ohne ein Verständnis von der zweite Gebot im geistlichen Sinn, hat nichts verstanden, was der erste Gebot beinhaltet. Denn der erste Gebot, wie Luther sagt, ist der Inhalt der ganzen Gebote. Du sollst keinen Gott neben mir haben. Und der Gott, den wir neben ihm haben, ist uns selbst. Und wen schaffen wir anstelle von Gott? Uns selber. Und deswegen dürfen wir kein Gleichnis von Gott machen. Aber wenn man Gott so darstellt, dass er so viel höher ist als alle unsere Gedanken und Wege, wir haben verstärkt das erste Gebot. Nur Christus, nur den Heiligen Schrift, nur aus Gnade durch Glaube. Nicht menschliche Vernunft, nicht menschliche Gefühl, sondern Gottes Wort, welches in Christus Fleisch geworden ist. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich. Hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Amen.